Dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Wir hatten ja schon beim letzten Mal angekündigt, dass wir mal über das Gilgamesch-Epos reden wollen. Und also ich werde erstmal ein bisschen was dazu sagen, wo das herkommt und wie das aufgebaut ist. Ein bisschen was zur Textgeschichte sagen, bevor wir dann auf inhaltliche Sachen und warum das für uns eigentlich interessant ist, vielleicht eingehen. Genau. Also das Epos selbst ist so etwa 2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung geschrieben. Dadurch wesentlich älter als das, was man an Textstellen tatsächlich aus der Bibel noch hat. Die Bibel redet zwar von älteren Ereignissen, aber soweit ich das gefunden habe, sind so etwa die ältesten überlieferten Bibeldinge so etwa 700 vor Christus niedergeschrieben worden. Warum sage ich das mit dem älter? Nicht unbedingt, weil das jetzt die Inhalte davon wahrer machen würde, sondern weil das wichtig ist dafür, wer davon wem abgeschrieben haben könnte. Das Ganze ist auf Keilschrifttafeln größtenteils überliefert, auch in mehreren mesopotamischen Sprachen. Und das erste Mal wiederentdeckt und übersetzt hat man das so etwa in der Mitte vom 19. Jahrhundert. Es gibt dann auch verschiedene Übersetzungen davon und wie das halt mit so alten Texten ist, wird immer mal wieder ein neues Bruchstück gefunden. Hier würde ich aber sagen, ist das vollkommen Wurst, egal ob das alles miteinander konsistent ist. Insbesondere alleine schon, weil dieses Epos sich auch über mindestens 600 Jahre lang entwickelt hat. Also man findet dort Sachen, die über eine Zeitspanne von 600 Jahren aufgeschrieben worden sind. Also immer mal wieder geupdatete Versionen und sowas. Und ob da jetzt dieses Wort das oder jenes heißt, ist aus meiner Sicht vollkommen Wurst. Das ist so in etwa wie wenn man sich alte Star Wars Versionen anguckt und sich darüber streitet, ob Han Solo zuerst geschossen hat oder nicht.
Hat er.
Ich dachte gerade so, auf der ersten Tafel steht dann so Gilgamesch beginnt.
Das Ganze ist halt aus meiner Sicht ein Gedicht und ein Stück Fiktion. Es ist erstaunlich modern an manchen Stellen. Vielleicht so erstmal dazu, worum geht's da überhaupt? Gilgamesch wird da drin beschrieben als Gottkönig von Uruk. Das ist irgendeine sehr alte Stadt im Irak. Der hat als Gottkönig alle möglichen Rechte, die damals halt so üblich waren, sowas wie Recht auf Erstbeschlafung und er kann halt tun lassen, was er will und tut das wohl auch. Und irgendwann sind seine Untertanen sauer auf ihn und sagen den Göttern, hey, könnt ihr nicht mal was gegen den machen? Die Götter überlegen dann, wie sie ihm beikommen können und erschaffen ein Mischmensch-Tierwesen namens Enkidu. Der Enkidu lebt erstmal eine Weile im Wald, wächst da unter Tieren auf, so ein bisschen Mowgli-mäßig. Dann kriegt irgendwann Gilgamesch davon was mit. Und jetzt macht er es nicht einfach so, dass er dahin geht und den umbringt, sondern Gilgamesch schickt eine Hure dahin, die ihn verführen soll, doch mal nach Uruk zu kommen in die Stadt. Und das schafft die dann auch. Die schläft dann da mit ihm und verführt ihn halt dazu, ein normaler Mensch zu werden. Als Enkidu dann in Uruk ankommt, kämpfen die erst kurz, aber lassen das noch ziemlich direkt dann auch bleiben, weil sie eigentlich feststellen, hey, das hat keinen Sinn. Es ist viel cooler, wenn wir Freunde werden. Und dann freunden die sich halt an, weil Enkidu ist ziemlich stark, Gilgamesch ist Gottkönig und sowieso Superheld. Und dann ziehen die beiden eben los und erleben Abenteuer miteinander, unter anderem gehen sie so ein Monster, gottartiges Wesen namens Chumbaba umbringen, weil der irgendwie, keine Ahnung, der wird dort als nicht besonders sympathisch beschrieben und sie gehen den umbringen, weil sie dort auch Ressourcen herbekommen, irgendwelche Zedern oder sowas. Naja, auf jeden Fall, so geht dann halt die Geschichte weiter, es wird da beschrieben, wie sie dann gegen den kämpfen. Das ist sozusagen Avengers Teil 1.
Ich stelle mir jetzt gerade so vor wie Batman und Robin. So, und dann Enkidu genau, immer so, holy so shit, Gilgamesch, und dann so pow, pow. Ja.
Und dann geht die Geschichte so weiter, dass die halt cool drauf sind. Ishtar, die Göttin, die auch als Liebesgöttin irgendwie da und Fruchtbarkeitsgöttin gesehen wurde, verliebt sich dann in Gilgamesch. Der sagt aber zu ihr ziemlich direkt, der lässt sie abblitzen und sagt ihr, hey, du schläfst mit jedem und alle Leute, die mit dir schlafen, werden sowieso nur unglücklich. Ich will nichts von dir. Ishtar ist natürlich eingeschnappt und droht jetzt als Strafe dafür, so laut zu schreien, dass die Tore der Unterwelt aufgehen und dann Zombies kommen.
Was übrigens auch jedes Baby kann.
Darauf hat dann aber Anu, ihr Vater, keine Lust und sagt ihr stattdessen, okay, lass das mal lieber, wir schicken stattdessen den Himmelsbullen, damit der Gilgamesch platt macht. Das geht natürlich voll nach hinten los und Gilgamesch und Enkidu schlachten den Bullen einfach, was den Göttern gar nicht passt. Deshalb denken sie sich, okay, wir kommen denen auf normalem Weg nicht bei. Also nutzen wir jetzt seine Schwäche, die sich dadurch ergeben hat, dass er Enkidu halt als besten Freund hat, aus und schicken einfach eine Krankheit, um Enkidu umzubringen und Gilgamesch damit in Depression zu stürzen. Das klappt dann auch. Gilgamesch wird sowohl sehr traurig über den Tod von seinem Freund, als auch ihm wird plötzlich irgendwie klar, dass er selbst irgendwann mal sterben wird. Und er zieht jetzt vollkommen deprimiert los, um irgendwie zu versuchen, den Tod selbst zu besiegen. Weil das ein Gegner ist, dem die beiden bis jetzt nicht beigekommen sind, im Gegensatz zu allem anderen. Und sein Plan ist jetzt, jemanden aufzusuchen.
Darf ich mal fragen, wie ist denn da der Plan? Den Tod zu besiegen, müsste er den Tod töten, und das scheint mir irgendwie so in sich widersprüchlich zu sein.
Nee.
Wenn der Tod selbst Hausbesuche macht.
Das ist nicht der Plan, sondern es gibt jemanden, der das schon mal geschafft hat.
Ach so.
Mhm. Und das ist Utanapishtim. Mhm. Das ist nämlich im Prinzip derjenige, den wir als Noah kennen würden. Mhm. Der hat die Sintflut überlebt und wurde, danach wussten die Götter nicht mehr, was sie mit dem machen sollen. Mhm. Ja, haben ihm einfach irgendwo ans Ende der Welt hingeschickt und ihm dort ewiges Leben gegeben. Und Gilgamesch hat jetzt halt den Plan, den aufzusuchen und zu fragen, wie das mit dem ewigen Leben geht. Er reist dann dahin, unterwegs trifft er irgendwie so eine Schenkin, die ihm sagt, hör zu, hör mit dem Quatsch auf, wasch dich, zieh dich an. Ich fahr nach Hause und hab da ein glückliches Leben. Das ist eigentlich nicht der Sinn der Menschen. Irgendwie, wenn man da einen Teil aus dem Text nimmt, zumindest in der Übersetzung, die ich gelesen habe, die wir auch verlinken können, weil die komplett frei da ist, sagt diese Schenkin zu ihm, als die Götter die Menschen erschufen, teilten sie den Tod der Menschheit zu, nahmen das Leben für sich in die Hand. Du, Gilgamesch, dein Bauch sei voll, ergötzen magst du dich Tag und Nacht, feiere täglich ein Freudenfest, Tanz und Spiel bei Tag und Nacht, deine Kleidung sei rein, gewaschen dein Haupt, mit Wasser sollst du gebadet sein, schau den Kleinen an deiner Hand, die Gattin freue sich auf deinem Schoß, solcher Art ist das Werk der Menschen. Die Stelle habe ich übrigens als Vorbereitung, falls ich irgendwann mal abnippe, dass das auf meiner Beerdigung vorgelesen wird. Nicht, weil ich an Götter glauben würde, sondern einfach nur, weil ich finde, dass das eine ziemlich vernünftige Aufforderung ist und für so einen uralten Text schon relativ viel moderne Einsichten beinhaltet. Nämlich, dass man sich nicht um diesen ganzen Quatsch kümmern soll, sondern lieber zusehen soll, dass man hier glücklich wird. Ja, auf jeden Fall, Gilgamesch kommt dann bei Utanapishtim an. Der erzählt ihm dort die Sintflutgeschichte, die ja dazu geführt hat, dass er selbst unsterblich wurde. Und das ist auch tatsächlich relativ nah die Sintflutgeschichte, die wir aus der Bibel eigentlich sonst kennen. Also dort sind die Götter einfach genervt von den Menschen statt Sünde. Und schicken dann die Sintflut.
Darf ich hier was fragen?
Ja.
Ich habe das ja, also der Übersetzung, die ich hatte, die klingt natürlich teilweise so alt formuliert, dass das für mich teilweise kaum noch erfassbar war. Mhm. Ich hatte aber den Eindruck, und ich habe mich jetzt auch nicht so lange mit befasst, ich hatte aber den Eindruck, dass das bei dem Utipushli da keine weltweite Flut war, sondern da ist dann halt irgendwie der Irak ein bisschen überflutet worden.
Ja, das klingt irgendwie eher nach Irak, wobei das nicht so ganz, also das gibt der Text, glaube ich, einfach nicht her. Mhm. Also da irgendwie den Umfang draus zu schließen, ob das weltweit war oder nicht. Mhm. Naja, auf jeden Fall dort bereuen das die Götter irgendwann und ein Gott will halt ihn dort spezifisch retten. Und was ganz interessant ist, also ein Teil davon, auf 12x12 Ellenstieg auf eine Insel zum Berg Nisir treibend heran das Schiff. Also das ist quasi der Berg Ararat. Hier heißt der Nisir drin. Wie nun der 7. Tag herbeikam, dann merkt man auch wieder, bei denen ist auch dauernd die Zahl 7 im Spiel. Die hatten die auch schon als ein besonderes Ding. Auf jeden Fall ließ sich eine Taube hinaus. Die Taube machte sich fort und kam wieder. Kein Ruheplatz fiel ihr ins Auge, da kehrte sie um. Eine Schwalbe ließ sich hinaus. Die Schwalbe machte sich fort und kam wieder. Kein Ruheplatz fiel ihr ins Auge, da kehrte sie um. Einen Raben ließ sich hinaus. Auch der Rabe machte sich fort und da sah er, wie das Wasser sich verlief. Fraß er, scharrte, hob den Schwanz und kehrte nicht um. Also im Gegensatz zu der tollen Taubensymbolik, worüber Christen unendliche Predigten halten können, wie rein und weiß die Taube ist, ist es eigentlich in der Originalfassung von der Geschichte, die wie gesagt älter ist, ein schwarzer Rabe, der Land findet. Fand ich sehr, sehr, sehr lustig.
Man wollte sich ja keines Copyright-Claims da schuldig machen.
Ja. Naja, das Ganze geht dann so weiter, dass Utanapishtim Gilgamesch sagt, wenn er den Tod besiegen will, soll er doch erstmal zeigen, dass er überhaupt das Zeug dazu hat und mal versuchen, 7 Tage lang nicht zu schlafen. Das klappt natürlich nicht. Gilgamesch schläft dann 7 Tage, weil er davor die ganze Zeit durchgemacht hat, um da überhaupt hinzukommen.
Das ist eine blöde Schlafstudie analysiert.
Und als er dann aufwacht, sagt dem Utanapishtim, siehst du, dein Plan ist doof, aber auf dem Rückweg kannst du ja mal schauen. Es gibt zumindest was ein bisschen dir helfen könnte. Es gibt so eine Pflanze, wenn man die isst, dann wirst du wieder jung. Gilgamesch traut dem Ganzen natürlich nicht, aber er guckt mal nach, findet dann auch tatsächlich die Pflanze, isst die aber nicht sofort, sondern will die mal an einem seiner Untertanen ausprobieren. Um zu schauen, dass er nicht davon stirbt. Und er geht dann auf jeden Fall, er macht sich dann auf den Rückweg, nachdem er die Pflanze eingesammelt hat. Irgendwann zwischendurch geht er dann doch mal baden, lässt die Pflanze am Ufer liegen, da kommt dann eine Schlange, frisst die Pflanze. Übrigens auch wieder interessant, dass es ausgerechnet wieder eine Schlange ist. Die Schlange wirft danach ihre Haut ab und schlängelt sich weg. Und er hat die Pflanze nicht mehr und kehrt dann einfach nach Uruk zurück. Und sieht dann ein, dass der Rat der Schenken eigentlich das Richtige war und dass ich ab jetzt nicht mehr mit so einem Schwachsinn beschäftigen soll, sondern lieber zusehen, dass er hier ein vernünftiges Leben hat. Ja.
Und wenn sie nicht gestorben sind?
Ja, das dachte ich auch gerade.
Genau. Ja, auf jeden Fall ist das Ganze aus meiner Sicht nicht so sehr als rein religiöser Text zu sehen, sondern ich würde das vielleicht vergleichen mit sowas wie der göttlichen Komödie, die ja auch sich christlicher Motive bedient, aber dann ganz viel Religionskritik auch beinhaltet. So ist das hier auch. Insbesondere ist es so, die Götter sind eigentlich größtenteils den Menschen nicht unbedingt wohlgesonnen und sorgen eigentlich nur für Probleme. Es wird verherrlicht, wie man gegen Götter kämpfen kann. Und es wird eigentlich als Hauptmoral dieses Ganzen entnommen, dass man sich hier aufs Diesseits konzentrieren soll, statt sich mit irgendwelchen Götterfragen zu beschäftigen. Auch ansonsten von der Moral, die da drin...
Das ist übrigens die letzte Folge vom Ketzer-Podcast hier.
Auch ansonsten von der Moral, die da drin propagiert wird. Zum Beispiel ist es für die vollkommen okay, da eine Hure einfach mal zu dem Enkidu zu schicken. Ich meine, man kann jetzt über Prostitution ewig diskutieren, was man davon hält, aber offensichtlich hatten die keinerlei Probleme mit Sexualmoral oder sowas, sondern da ist eher die Gattin freut sich auf deinem Schoß.
Gut, wenn du eine Nonne geschickt hättest, dann wäre der ganze Plan aber in sich nicht, hätte der nicht funktioniert, ne?
Nee, worum es mir eher geht, ist, dass das Menschenbild da war wesentlich moderner aus heutiger Sicht und nicht so ein verklemmter Murks wie im Christen- oder Judentum. Mhm. Auch die Vorstellung, dass irgendwie diese Leute da in Sünde leben oder so, war nicht da, sondern der hat halt die Götter genervt. Dann haben die versucht, was gegen ihn zu machen. Und meistens klappt das nicht, gegen die Menschen vorzugehen auf Seiten der Götter. Und da, wir hatten das vorhin schon mal, wo irgendwie angeklungen war, dass das Juden- und Christentum eine Sklavenmoral ist. Mhm. Wo irgendwie die Leute als Sklaven der Götter gesehen werden. Mhm. Und Nietzsche nennt das auch als Ressentiment-Moral. Mhm. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall, sondern hier wird eher eine aktive Kampf gegen dein Schicksal Moral propagiert, wo gesagt wird, okay, du musst dich nicht mit diesem Götterquatsch abfinden.
Also mir fiel vorhin noch ein, dass die Babylonier, du sagst ja, die Götter sind praktisch, die mögen die Menschen nicht, das sind Arschlöcher. Das heißt ja, dass die Babylonier schon mal keine Theodizee kannten. Ne? Die mussten nicht fragen, wieso lassen die Götter so viel Leid zu. Ne? Sondern das war Teil, das passte halt. Ne?
Nee, überhaupt nicht. Da gibt's manche Götter, die finden Menschen manchmal gut, manchmal nicht. Und bei denen ist das einfach so, es gibt halt Götter, die sind schrecklich. Es gibt Götter, die sind vernünftig. Aber die Götter, die vernünftig sind, sind auch nur manchmal vernünftig. Und in der Regel ist das Ganze einfach nur absurd, was die treiben.
Von der Länge her, es klingt jetzt für mich sehr nach Herr der Ringe-Länge.
Nee, das Ganze kann man in 3 Stunden oder so lesen. Also,
ach so, echt?
Ja. Ja. Okay. Das Ganze ist in so einer Gedichtform geschrieben, hat relativ viel Redundanz. An manchen Stellen fehlt ein bisschen was. Eigentlich ein sehr schöner Text, finde ich.
Ja, wenn du halt in Keilschrift schreibst, dann überlegst du dir halt, ob das jetzt wirklich noch da rein muss oder nicht.
Ja, definitiv. Also das ist auch was, deshalb meinte ich ja auch am Anfang, dass auch über 600 Jahre lang gepflegt wurde, dieser Text, und nicht so unbedingt wie so ein religiöser Text behandelt wurde, sondern da gibt es dann auch unterschiedliche Varianten von und so. Das ist wirklich eher als Kunstwerk zu sehen, dass das sehr poliert ist.
Also ich hatte den Eindruck, dass auch vom Plot her, da scheint ein richtiger Plot, also in der Bibel ist das ja eigentlich nicht so, da hast du quasi eine Aussage und dann wird davor irgendwas gesetzt, wo nun als Moral von der Geschichte das rauskommt. Ne? Also in der Regel, mach gefälligst, was Gott sagt, sonst ist scheiße.
Ja.
Und hier hatte man doch zumindest ansatzweise mehr so, dass es wirklich um die Story an sich, also ja, wie eigentlich richtig, alles andere als bei der Bibel. Ne?
Es gibt da noch so Teile, also das Ganze geht irgendwie damit los, dass man in, ich glaube, Uruk oder so rumlaufen soll und sich die Mauern da angucken soll. Und also dann wird irgendwie, wird da beschrieben, welche Teile von Uruk wie groß sind, was als Metapher dafür zu werten ist, wie welche Teile in seinem Leben man wie viel einnehmen, also der Tempelteil, der, keine Ahnung, Teil, der mit harter Arbeit beschäftigt ist und so weiter. Und diese Metapher wird dann ganz am Ende nochmal gebracht, um dem Ganzen so eine textuelle Klammer zu geben, was wirklich einfach von der reinen Art her, wie das geschrieben ist, ganz schön gemacht ist. Was auch noch interessant ist, es ist nicht nur, wie gesagt, die Zahl 7, die Sache mit der Sintflut-Story, die abgeschrieben ist. Auch cool fand ich, von Gilgamesch wird dauernd gesagt, zwei Teile sind Gott an ihm, Mensch ist sein dritter Teil. Woher kommt einem das nur bekannt vor? Also auch die Christen haben offensichtlich sich da gut bedient. Und diese ganze Dreifaltigkeitsgeschichte, das gab's alles schon wesentlich vorher bei eben Gilgamesch, der schon diesen Jesus-Charakter hatte.
Damit sind wir wieder bei der IKEA-Religion, Herr Wilmer, ne? Bischof Wilmer.
Das ist so ein bisschen, schlägt diese Art, das zu sehen in der Kerbe, wie das Freud ja auch mal gemacht hat. Das könnten wir übrigens auch mal irgendwann uns hier vorknöpfen. Es gibt ja von Freud irgendwie ein Buch, Der Mann Moses und die monotheistische Religion, Moses als Ägypter, der Echnaton-Kult, wo Freud irgendwie die These vertritt, dass dieser meiste monotheistische Krempel so eine soziologische Entwicklung im späten Ägypten war und das meiste daher geklaut ist. Und ein bisschen in eine ähnliche Kerbe würde ich hier auch schlagen und sagen, okay, ganz viel von diesem Bibelkram ist auf barbarische Art. Auf jeden Fall ganz viel davon ist in diesem dreckigen Wüstenkontext von den umherirrenden Volksstämmen vom Judentum übertragen worden. Mein Eindruck ist, die haben einfach sich zurechtgeklaut, was an Fiction und an schönen Geschichten damals da war und haben daraus eine Religion gemacht. So ein bisschen wie das Scientology mit normalen Science-Fiction jetzt getan hat. Und das würde ich als historischen Hintergrund der Bibel eigentlich betrachten, dass man vorhandene Fiction-Geschichten genommen hat, die auf seine eigene Propaganda umgemünzt hat. damit der eigene Stamm möglichst gut dasteht bei den Göttern oder dann eben Gott. Und eigentlich ist das ganze Gilgamesch-Epos ein aus meiner Sicht Textbeleg dafür, dass das, was in der Bibel steht, wesentlich vorher schon da war und in einem komplett anderen Kontext da war, nämlich als eher antireligiös geprägte Fiction.
Ich hatte mich ja im Zusammenhang mit meiner Lütz-Recherche zu diesem Skandalbuch auch mal kurz den Codex Hammurabi angeschaut. Ne? Mhm. Da sind also auch starke Ähnlichkeiten zu diesen ganzen Gebotsauflistungen, also so eine Auflistung von Gesetzen praktisch. Und dieser Stil und teilweise auch die Themen, die sind auch ziemlich ähnlich zu diesen klassischen Gesetzsammer-Passagen da im Alten Testament. Und ich glaube, das ist ja auch allgemein, meine, das würde so auch allgemein gesagt, dass die sich da auch bei diesem Codex Hammurabi halt bedient haben für ihre eigenen Gesetze.
Ja, empfehlenswert zu dem Ganzen. Wie gesagt, wir können das ja verlinken. Es gibt da einmal einen Text online. Ich weiß nicht, wie gut der jetzt übersetzt ist, aber eben aus meiner Sicht macht das auch nicht so viel, weil man das halt nicht als 1:1 genau genommene religiöse Schrift sehen sollte.
Man sollte überhaupt nie etwas als religiöse Schrift sehen.
Richtig, ja. Es gibt zwei ganz gute Vorlesungen dazu. Einmal von Andrew George, der auch eine modernere Übersetzung davon gemacht hat und sich schon seit Jahren mit diesem Text beschäftigt. Und ansonsten gibt es noch eine von Irving Finkel. Vielleicht habt ihr den mal gesehen. Der arbeitet im britischen Museum. Es sieht so ein bisschen aus wie Charles Darwin. Und hat tatsächlich das Projekt angegangen, nach den Bauvorschriften einfach mal diese Arche nachzubauen. Und beschreibt dann, was er dabei eigentlich gelernt hat. Nämlich, dass die Schiffsbauvorschrift da drin etwas ist, was einfach nur den Schiffsbautraditionen dieser Region entspricht. Und man teilweise bis in die 50er Jahre noch auf die Art Schiffe gebaut hat. Und die beiden rücken das Ganze so ein bisschen auch noch weiter in einen größeren historischen Kontext. Ist auf jeden Fall sehenswert, die beiden Vorlesungen dazu. Und es gibt auch, wer das Ganze lieber hören will, diverse Hörbücher auf YouTube, wo man sich das komplett anhören kann. Ja.
Wobei die biblische Arche ja nicht so nachzubauen ist. Wir haben zwar auch da konkrete Maßen, aber das Ding funktioniert nicht, weil das einfach zu groß ist für den Werkstoffholz. Und witzigerweise, in Kentucky haben die ja so ein großes Modell gebaut, lustigerweise auf Land.
Inwiefern, weshalb ist es nicht für Holz geeignet?
Ja, das Problem ist, dass ein Holz eine gewisse Verwindungssteifigkeit hat, die nur bis zu einer bestimmten Länge geht. Und als dann das Interesse war, immer größere Boote zu bauen, hat diese Verwindungssteifigkeit dann eben halt dafür gesorgt, dass diese Boote in sich dann anfangen zu arbeiten. Die sind ja dem Wasser ausgesetzt und den Wellen insbesondere. Und die arbeiten und versuchen eben das Holz hin und her zu bewegen. Und quasi ab einer bestimmten Länge kann man das eben nicht mehr sicherstellen, dass das Boot dann eben nicht auseinanderbricht, weil das fängt an zu arbeiten. Das ist halt, das Holz ist ja ein Werkstoff, der nachgibt, der arbeitet. Und das ist ein Problem. Übrigens, dass die Arche Noah hat einen Wasserschaden bekommen in Kentucky. Es gibt noch eine andere in Niederlanden. Die haben sie gleich auf einen Ponton draufgebaut und haben oben nur so ein Mimikry gemacht von einer Arche. Unten drunter ist das auf einem Stahlponton. Also so ein Fake-Arche. Und das zeigt eigentlich, dass die Leute, die dann später das in die Geschichte nochmal aufgeschrieben haben, und ich meine, ich sehe das gar nicht so negativ, dass die voneinander abschreiben. Das ist ja prinzipiell auch nichts Neues, dass die Leute voneinander abschreiben. Aber das zeigt, dass je mehr es dann abgeschrieben worden ist, desto mehr wurde es dann ging es dann vom echten Bootsbau ab. Denn die Arche kann man nicht mehr bauen. Und das ist ja auch total unwahrscheinlich, dass da irgendjemand, der noch nie ein Boot gebaut hat, plötzlich nicht nur ein Boot baut, sondern noch ein Boot baut, auf dem man die gesamte Tierwelt unterbringen muss. Übrigens nicht die Pflanzenwelt, interessanterweise. Aber
das wird übrigens hier auch nicht gemacht, sondern da wird nur geschrieben, dass er Lebenssamen mit sich geführt hat.
Lebenssamen, auch sehr schön.
Ja, und der nimmt auch Proviant mit und so weiter. Das hat mir eigentlich gut gefallen, das war so richtig durchdacht, ne? Der nimmt Proviant mit und das
der,
wird richtig
was
steak.
Auch interessant ist, er nimmt sich, um diese Handwerksprobleme zu lösen, nimmt er sich die Söhne von den Meistern dort mit, um eben das Wissen zu erhalten, wie man bestimmte Dinge macht.
Ja, das braucht man alles nicht in der Bibel, da reicht der Heilige Geist, der einen beseelt dann.
Ah, das stimmt.
Das ist übrigens auch ein typisches Problem, das wir haben mit der mit der Wissensfeindlichkeit das Alte Testament und das Neue Testament übrigens auch noch zeigt. Also wir haben ja an der Uni Freiburg haben wir Jesus auf dem Logo. Weiß ich, ob ich die Geschichte mal erzählt habe. Und da ist dieser zwölfjährige Jesus, der zu diesen Hohepriestern kommt und ihnen dann quasi durch seine göttliche Inspiration zeigt, was er alles weiß, dass er viel belesener sind als die ganzen Priester. Und das, ich finde, ist extrem wissenschaftsfeindlich, was zu glauben und dann noch aufs Logo zu hieven. Denn das heißt ja, dass das ganze Lernen und dieses ganze Studieren, was wir so auf der Uni so machen, typischerweise, dass das alles für die Katze ist. Es reicht einfach, wenn einen irgendjemand so den Heiligen Geist einbläst und dann kann man schon alles wissen. Ist mir schleierhaft, wieso das wir immer noch drauf haben auf dem Logo. Ist halt aus dem Mittelalter. Und so ein cooles, altes, mittelalterliches Logo ist halt eine ganze Zeit lang modern gewesen. Was habt ihr eigentlich für ein Logo? Habt ihr irgendwas, auch so was Mittelalterliches?
Die TU Dortmund. Wir haben ein apfelgrünes, kleingeschriebenes TU, um die Reminiszenz ans Englische darzustellen, weil man da ja auch alles klein schreiben würde angeblich. Ja, aber die Uni hier ist auch erst in 60er oder 70ern, die ist jetzt gerade 50 Jahre alt geworden, überhaupt gegründet worden.
Damals hat man nur an Code geklappt.
Ja. Also vielleicht kannst du froh sein, dass ihr dieses alte Logo habt, dass die Hemmschwelle, das zu ändern, größer, weil bei uns wird das zwischendurch mal geändert und das geht dann immer mit so Corporate Design Änderungen einher, wo dann alle Lehrstuhl...
Wir hatten auch eine Corporate Design Änderung.
Ach so, okay.
So, wir sind davon nicht verschont geblieben, ja, das müssen wir auch. Ah, ja. Und jetzt kurz, und da kam die auf die Idee, uns mit Uni abzukürzen, was auf Englisch ja so viel heißt wie einfarbig. Einförmig. Mhm.
Also Georg-August-Universität Göttingen, das hört sich ja schon mal nicht so religiös an. Da sitzt irgend so ein Typ auf seinem Thron, vermutlich Georg Göttingen August, keine Gott. Ahnung. Und das andere Logo sieht so aus, als hätte da einer mit PowerPoint noch mal versucht, so ein grafisches Logo zu machen.
Man fragt sich ja manchmal, dass Universitäten auch so einfallslos sind. Gerade bei Göttingen, die hatten so gute Mathematiker, da hätte ich doch irgendeine coole geometrische Figur oder sowas, die auch vielleicht noch in Göttingen gefunden wurde, genommen.
Ja, genau, da war auch Alfred E. Neumann.
Und vor allem hatten die Göttinger 7.
Ja.
Oh, das ist schon wieder zu religiös. Die 7 ist doch auch in der Bibel. Kommt
nein, das waren ja Wilhelm, Jakob Grimm und Albrecht und so weiter, die des Landes verwiesen worden sind, weil sie gegen die Aufhebung der eingeführten liberalen Verfassung protestiert haben.
Mhm. Ja. Mhm. Und danach kam noch jemand dazu und dann wurden das die Hateful Eight.
Also ich schlage vor, wir begraben diese dummen Sprüche, was uns zum nächsten Thema bringt. Christian.
Ja, genau.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.